Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die 591. Ausgabe vom...
Etwas bei dir klackert.
Ihr klacke... Warte mal kurz. Hallo und herzlich willkommen beim Textilvergehen. Ihr hört die 591. Ausgabe. Wir sprechen heute über das Spiel der Männer gegen Eintracht Braunschweig.
Nee, Frankfurt.
Echt?
Wirklich?
Ah, warte nochmal. Zweite Liga ist so tief in mir drin, ne? Und Eintracht Braunschweig ist eigentlich auch Union, ne?
Ich habe länger nicht geguckt. Jetzt machen wir, fangen wir an.
Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Hier habt die 591. Ausgabe vom Spiel der Männer gegen Eintracht Frankfurt. Gegen die Spielgemeinde Eintracht Frankfurt.
Das sind die mit dem Adler, nicht die mit dem Löwen, wisst ihr?
Ja, genau, die. Und auch nicht Eintracht Mahlsdorf.
Auch nicht, genau.
Und wir grüßen nicht in Mahlsdorf, sondern in der Klinik in Nadine. Hallo.
Gude und, Tag. Hi.
Hey.
Hi.
Und hier in der kleinen Schorfheide sitzt Steffi. Hi.
Guten Abend.
Und mein Name ist Sebastian. So, die Frauen haben spielfrei.
Ja.
Deswegen hier eine kurze, knackige Männersendung.
Bestimmt. Wie
darf
immer.
Ich dir eigentlich direkt sagen, dass das nicht die Spielgemeinde, sondern die Sportgemeinde Frankfurt ist? Also Frankfurter Sportgemeinde Eintracht?
Naja, aber du hast versucht.
Ja, danke Nadine. Du hast recht.
Ich weiß.
Aber ich setze jetzt nicht das fünfte Mal an.
Nö.
Kommen wir doch einfach direkt zum Spiel und lassen das alles so beiseite, was ich für einen Quatsch erzähle. Nadine, du warst im Stadion, ne?
Das ist korrekt, ja.
Wir hatten das auch vor. Dann war kurz bevor wir losfahren wollten, ein Kind krank und wir mussten alle unsere Karten weggeben und dafür ein krankes Kind abholen und versorgen.
Und nach Hause fahren.
Genau. Ja, das war fantastisch. Und deswegen frage ich erstmal Nadine, wie war es denn so im Stadion, ehrlich gesagt?
Laut. aber ja, an sich war ein bisschen witzig, so mit ein, zwei Leuten vorher auch gesprochen und dann ist es so, ja, irgendwie schwierig, gerade so in ein Stadiongefühl reinkommen, Sonntagabend 17:30 Uhr, halben Tag auf der Couch verbracht und dann Zeitumstellung, es wird jetzt dunkel, eigentlich so richtig Bock hat man nicht und ist irgendwie so ein bisschen froh, dass zumindest Frankfurt kommt und nicht irgendwie irgendein anderer Verein, auf den man jetzt noch gar keinen Bock hätte, so als Gegner, was dann so ein langweiliges Spiel wird, sondern ein Spiel, wo man halt weiß, die Mannschaft braucht uns, wo man dann weiß, okay, nach 5 Minuten bin ich aber auch voll und ganz anwesend und ja, unterstütze dann auch die Mannschaft dementsprechend. Also es war so ein bisschen schleppend, glaube ich, was man dann aber auch beim Support überhaupt nicht gemerkt hat.
Bin neidisch, muss ich sagen. Das wäre das erste Spiel gewesen seit dem Pokalspiel, was ich von den Männern sehen kann. Aber wir haben ja das nächste Spiel vielleicht eine Chance hinzugehen. Und Frankfurt-Spiele sind ja immer so ein bisschen freakig. Hatte ich so das Gefühl bei Union.
Häufig. Ich glaube, das letzte war überraschenderweise, als wir es angekündigt haben für, lass mich lügen, Wettbrötchen 93. Da haben wir ein Freak-Spiel angekündigt und wurde ein total langweiliges, normales Spiel. Und aber alle anderen waren immer irgendwie, da war immer irgendwas merkwürdig. Also der größere Teil der Frankfurt-Spiele war mit Merkwürdigkeiten behaftet.
Ja, ich erinnere an das letzte Heimspiel gegen Frankfurt. Das war ja dieses, wir machen das mit Urs Fischer und so weiter und so fort Spiel und wir haben 0-3 auf die Nase bekommen.
Hm.
Rücken alle zusammen. Also es war nochmal so der Versuch, alles umzuwerfen, aber hat nicht geklappt. Also insofern waren ja diesmal die Vorzeichen aber ganz anders. Aber es gab wieder eine Vereinsmitteilung quasi vorher, so was so für das gute Gefühl. Und zwar die Vertragsverlängerung von Danilo Doki. Und die kam, ich meine, haben wir alle erhofft, erwartet wollte ich jetzt nicht sagen, sondern erhofft. Aber habt ihr wirklich dran geglaubt?
Du, mir war übrigens total, also ich habe die Ankündigung gesehen, dass da gleich noch irgendwie was passiert. Ich hatte richtig keinen Plan und ich glaube, Duki wäre wirklich auch nicht die Person, an die ich dem Moment gedacht habe.
Mhm.
Also ich finde das super, dass wir damit ja nicht gesagt haben, sondern ich fand, ja, ich hätte es für unwahrscheinlich erhalten. So.
Ja, also genau, das unwahrscheinlich trifft es irgendwie ganz gut, gerade wenn halt, wenn man hört, wer angeblich so, oder dass einige Vereine an ihm dran gewesen sind, jetzt auch in den letzten Jahren, ist es ja umso schöner, wenn er halt sagt, so, ja, pff, interessiert mich alles nicht, ich bleib hier, ich fühle mich hier wohl. Hat halt nur belegt, dass Sondertrikots bei mir mit der Beflockung nichts zu tun haben und die Spieler in Ruhe lassen. Ich habe ihn ja auf dem Mellowpark-Trikot drauf und er ist immer noch hier. Also von daher läuft das bei mir.
Du darfst jetzt alles beflocken, was du willst, Nadine.
Sondertrikots gehen immer. Tatsächlich. So. Da habe ich ja auf dem Champions League-Trikot habe ich Trimi drauf, der ist auch da und hatte verlängert. Also von daher Sondertrikots top. Ansonsten sollte ich vielleicht weiter meine Finger davon lassen. Werden wir sehen am Ende der Saison.
Ja, hast du aber ein Sondertrikot mit Jogolet?
Nein.
Okay. Weil das sind ja beides Spieler, deren Verträge, glaube ich, auslaufen. Also der von Doki auf jeden Fall. In dieser Saison. Und wo es halt darum geht, bleiben, gratis weitergehen lassen.
Naja, das ist wahrscheinlich so der Punkt.
Und ich glaube jetzt nicht, dass Daniel Doki 10 Jahre bei Union bleibt, also auch mit dieser Vertragsverlängerung nicht. Und ich bin immer ganz froh, wenn die Spieler sich auf so eine Sache einlassen. Das ist ja für die jetzt auch nicht unlukrativ und so eine halbe Sicherheit.
Ja.
Die andere Variante wäre natürlich für die, ordentlich Handgeld mitzunehmen. Insofern mag, also wird schon für ihn jetzt nicht zum Nachteil gereichen.
Ja, aber für uns halt auch nicht.
Genau. Und wir hatten ja auch früher solche Situation mit Sebastian Andersson, der auch so eine Vertragsverlängerung gemacht hatte, wo es einfach nur darum ging, dass Union noch ein bisschen Kohle kassieren kann, wenn er geht. Und das ist ja finanziell für ihn auch gut ausgegangen.
Ja.
Insofern bin ich da ehrlich gesagt total froh, dass das irgendwie passiert ist, weil sehr gute Spieler für nichts gehen lassen, finde ich ein bisschen schwierig. Und wir haben ja sowieso bei Union ein Thema mit, ich will nicht sagen, dass Union prinzipiell zu geringe Ablösen generiert, aber ich glaube, wenn es irgendwie so Punkte gibt, wo Union besser werden kann, ist es Ablösen für Spieler generieren. Aber das ist ja auch eine Sache, die nicht von heute auf morgen passiert. Da muss man erstmal nicht nur ältere Spieler verpflichten, was ja Union jetzt auch in dieser Saison unter anderem getan hat. Und dann wird man schon mal sehen, was passiert. Hab mich sehr, sehr gefreut. Und Nadine, du hast auf den Zettel geschrieben, dass Yannick Haberer ja auch unterschrieben hat und verlängert hat.
Ach, kam mein Zettel mit der Brieftaube noch rechtzeitig?
Ja, ja, das kam alles,
super, genau
so mit schön. Zaubertinte an.
Perfekt. Ja, Yannick Haberer hat auch verlängert und ich finde, das ist mindestens genauso geil. Auch wenn er so ein bisschen hochgejubelt wird, der Mann, der uns in der Klasse gehalten hat. Naja, er hat halt das Tor gemacht. Fußball ist immer noch Mannschaftssport. Aber er hat ja auch immer geile Aktionen und jetzt, wo er selbst auf der rechten Bahn für Trimi gespielt hat, weil Not am Mann war, da hat er sich ja auch mega eingebaut in die Mannschaft und hat da einen super Dienst geleistet. Also von daher Top-Typ. Freue ich mich auch, dass wir den noch ein bisschen länger bei uns behalten.
Geht mir auch so.
Ja, also ist halt auf jeden Fall eine Laufmaschine.
Ja.
Muss man sagen. Glaube ich, häufig zu unspektakulär, sowohl in seiner Spielweise, aber auch in seinen verbalen Äußerungen.
Mir ist das total angenehm.
Ja, aber das so funktioniert halt so ein Geschäft nicht. So ein
ja, ist mir schon klar. Aber das ist wirklich jemand, den ich als Spieler extrem schätze. Also Bede, Doki und Haberer. Freut mir. Sind Bede wirklich so gute, solide, verlässliche Leute und das mag ich sehr. Es ist mir sehr, sehr angenehm, die perspektivisch auch noch einen Moment zu behalten.
Und auch generell so unauffällig, nicht auf dem Platz, aber so im Drumherum.
Ja.
Irgendwie, man hört nie irgendwie groß was von denen, man sieht nie irgendwie groß was von denen, aber man weiß halt, die sind da und auf dem Platz bringen sie immer solide ihre Leistung.
Ja.
Ja, für eine Mannschaft sehr wertvoll.
Ja.
Ja.
Würde ich auch sagen. Und deswegen diese Verlängerung sehr wichtig. Wenn ihr Horst Held noch was auf seinen sicher nicht kleinen Notizzettel draufschreiben solltet, was würdet ihr da draufschreiben als nächstes?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die ganzen Vertragssituationen gerade so sind. Deswegen kann ich das, denn danach richtet sich das ja. Ich kann eigentlich immer nur sagen, so was Leute sind, die ich dringend haben und behalten möchte. Aber sagt ihr mir mal, wie doll gehört uns Tom Rothe?
Der gehört, also gehören ist jetzt, also er hat einen Vertrag bei Union.
Mhm.
Und es gibt eine die Rückkaufoption für Dortmund für 5 Millionen Euro.
Mhm.
Aber wann, wie, unter welchen Bedingungen?
Kämlein würde ich unfassbar gerne halten, nach den drei Spielen jetzt, die man gesehen hat, der ist ja unfassbar stark. Also es macht richtig Spaß, ihm zuzugucken, der hat richtig gute Aktionen drin. Freddy Renault, weiß ich nicht, wie die Vertragssituation ist, aber da darf Horst Held auch gerne ran und darf frühzeitig verlängern, falls der noch lange Vertrag hat.
Jogo, ne, wäre mein Ding.
Ja, klar. Ja, warum nicht? So, nehmen wir. Ich glaube, Schäfi hatte ja auch erst verlängert.
Genau.
Ja.
Jorbe Vertessen vorne auch nicht schlecht. Und Tim Skarke hat auch gerade erst verlängert, was auch bockstark ist, hatten wir auch schon besprochen. Auch einfach ein super, super Kampfschwein im positiven Sinne.
Ja.
Das ist der Wahnsinn, wenn der auf den Platz kommt, jedes Mal einfach nur so, okay, geil. top. Also, wie gesagt, so werden jetzt erstmal Kämlein und Renault vertesten, darf gerne länger bleiben. Und Tom Rothe sowieso.
Na gut, bin mal gespannt, was Horst Held dann so als nächstes macht. Und was auch, ich kenne so ein bisschen, das hatten wir jetzt die letzten Episoden immer mal so angerissen, ich kenne so ein bisschen die Rahmenbedingungen gerade bei Union nicht. Also ich weiß nicht, wo wir uns finanziell bewegen, also in einem Bereich, was der Spielraum eigentlich ist.
Nee, keine Ahnung. So richtig doll nicht. Deswegen ist es, finde ich, doch sehr schwer, zu sowas irgendwas, also mehr zu sagen, als ich wünsche mir das.
Wissen. Nö, das reicht ja auch erstmal.
Aber wenn wir gerade so bei der ganzen Kader-Thematik sind und so, beim Spiel wurde André Illich eingeblendet. So, jetzt habe ich es. Beim Spiel wurde André Illich eingeblendet. Was ist denn eigentlich mit dem? Ist der verletzt oder warum sehen wir den überhaupt nicht?
Da schweige ich jetzt, weil ich gucke keine Trainings und ich weiß nur, der kam ja auf den letzten Drücker, ne?
Ja.
Und der war noch nicht so weit. Und damit muss man uns jetzt so ein bisschen, und ob er jetzt körperlich nicht so weit war oder ob er von den Fähigkeiten nicht so weit war, Stichwort Chris Bedier, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Gucken wir mal.
Aber er hat noch keine Minute für Union Pflichtspiel gemacht, oder?
Ich glaube nicht, nee.
Das war mir jetzt jedenfalls nicht so bewusst. Ja, keine Ahnung. Gut. Aber das, ich möchte auf dieses Stürmerthema, ich glaube, das machen wir erst wieder auf, wenn wir ein Transferfenster auf ist.
Ja, aber diese Transferfenster, die ängsten mich ja immer so.
Ja, aber also ich glaube, Union hat das Stürmerthema insgesamt für sich jetzt auf eine andere Art im Griff.
Alle schießen Tore?
Ja.
Ja. Kann ich auch mitleben.
Und
von mir aus okay.
Zwangsweise. Muss man ja sagen. Okay, aber gehen wir doch rein ins Spiel, weil bei der Aufstellung gab es ja nicht so viel Spannendes. Skarke ist draußen geblieben im Vergleich zum Kiel-Spiel. Jong dafür rein. Hat, glaube ich, an der prinzipiellen Ausrichtung jetzt nicht so viel geändert. Und überraschenderweise war Union am Anfang richtig unterlegen, oder wie habt ihr das gesehen?
Ja, so ein bisschen hatten wir Schwierigkeiten, glaube ich, ins Spiel reinzukommen oder in die Zweikämpfe reinzukommen, weil Frankfurt auch gleich, glaube ich, körperlich reingegangen ist.
Ja, also körperlich rein, richtig. Steffi, wie war dein Eindruck?
Geschwindigkeit, ey, es war so irrsinnig, Frankfurt zuzugucken, wie die Tempo aufdrehen können und wo ich wirklich, also dachte so, weiß ich, keine Ahnung, wie das hier 19 Minuten lang funktionieren soll. Also ich fand, die erste Halbzeit war Frankfurt wirklich, wirklich drückend überlegen. Die hatten uns so gut im Griff. Da habe ich überhaupt ja kein Licht gesehen. Da habe ich gedacht so, ey, wenn das hier nicht gleich 3-0 steht, dann haben wir aber sehr viel Glück gehabt. Das war dabei wirklich, die erste Halbzeit hat mich wirklich fertig gemacht und mich auch wirklich sehr entmutigt. Und da empfand ich Frankfurt als sehr, sehr, sehr stark.
Ja, ich weiß gar nicht, da kann man sich jetzt viel drüber diskutieren, ob Frankfurt stark, Union schwach war oder beides irgendwie zusammenkam. Dann Christopher Trimmer hat nach dem Spiel ja gesagt, dass vor allem die Präzision bei Union gefehlt hat. Das heißt, die Bälle waren auch schnell weg. Ich habe eine Nachricht bekommen während der ersten Halbzeit, ob man von einem Klassenunterschied reden kann. Aber ich habe die Nachricht erst in der zweiten Halbzeit gelesen.
Und da war das nicht mehr der Fall.
Da habe ich gesagt, nee, nicht mehr. Nee. Aber es war unerwartet, weil Union normalerweise in die Zweikämpfe kommt. Und da hatte ich das Gefühl, da passiert irgendwie nichts. Und Frankfurt hat es auch tatsächlich sehr gut hinbekommen, so mit Steilpässen in die freien Räume, also so.
Die waren halt auch torgefährlich.
Da reinzuspielen, also in diese Halbräume da reinzukommen. Mhm. Und die kamen auch zu Abschlüssen und das sah, also das war ja nicht so, weil sonst hätte ich gesagt, ja, Strafraumverteidigung, alles fein, aber Unionsverteidigung sah auch nicht so gut aus.
Das meine ich. Und das war ja das, wo ich mich eigentlich sonst immer drauf verlasse. Wenn man sage, so, naja, gut, wenn wir nach vorne gerade nicht viel Backen kriegen, dann fangen wir eben damit an, dass wir alle Tinten schön stabil machen und alles wegverteidigen. Dann haben die anderen irgendwann keinen Bock mehr und dann fangen wir an. Ist okay. Das ist eine Taktik, mit der ich prinzipiell leben kann. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass du sowas mit Frankfurt machen kannst, weil die haben wirklich gleich scharf geschossen und die haben wirklich auch, fand ich schon, sehr erkennbare Präzisions- und Geschwindigkeitsvorteile gehabt. Und die sahen nicht aus, als hätten die eine englische Woche hinter sich. Überhaupt ja nicht. Keine Ermüdungserscheinung, ja nicht. Und das war wirklich so, dass ich da habe ich mich ehrlich gefürchtet. Und zwar mehr, also Frankfurt hat eigentlich das gemacht, was ich, sag ich mal, von Dortmund erwartet hätte, weißt du? So, also dieses Dortmund-Spiel lief dann halt total anders und Dortmund war einfach nicht doll. Aber ich habe tatsächlich, bei Frankfurt wusste ich es einfach nicht, weil ich die vorher nicht so viel gesehen habe. Und da war ich so, upsi, sind wir schon wieder Champions League heute oder was? Ich fand die schon sehr, sehr stark.
Wie war es im Stadion, Nadine? Von der Wahrnehmung her eher geschockt oder wie?
Eigentlich, also geschockt würde ich jetzt nicht sagen. Also man weiß ja, dass Frankfurt auch in den letzten Jahren immer an Qualität gewonnen hat und auch immer eine gute Qualität auf den Platz bringt. Auch wenn es dann halt nicht der schönste Fußball immer ist, aber da sind sie ja relativ ähnlich wie wir. Manchmal auch einfach mit den ganz normalen Basics erfolgreich sein. Und ich finde, aufs ganze Spiel gesehen, hat Frankfurt halt vieles auch clever einfach ausgenutzt und war halt einfach genauso eklig, nervig und unangenehm, wie wir es halt eigentlich ganz gerne sind. Und diese ganzen Zweikämpfe, die es ja von vornherein gab, die auch die ganze Zeit über hart geführt wurden, die sprechen ja auch dafür, dass Frankfurt da auch genau weiß, wo sie hinkommen und sich dann halt auch darauf einstellen, genau da mitzuhalten und halt auch genauso in die Zweikämpfe reingehen, wie wir es eigentlich machen.
Das Tor war trotzdem irgendwie schräg.
Ah, das war so, ja, das war so alle verheddern sich. Das war aus wie, oh, ein Katzenknäuel rollt sich durch die Gegend und irgendwas passiert. Das war so ein Flipper-Ding. Das hat mich genervt und zwar deshalb, weil das, was wir eigentlich können, in so einem Moment ruhig und geordnet arbeiten. Und das war in dem Moment komplett aufgelöst. Da war einfach nur die Ordnung ganz, ganz doll weg und niemand wusste mehr so richtig irgendwas. Und das fand ich doof, einfach weile gewesen, dass wir das an sich können, dass wir sowas eigentlich klären können. Und das war in dem Moment dann halt nicht so. Und dann war es, das sieht halt immer albern aus, weil das so ein Rumgestocher ist und man denkt so, oh nee, muss das jetzt sein. Aber es war auch klar, dass da dann irgendwann die Übersicht weg ist und dann scheppert es halt.
Das
hat mich geärgert.
Diogo, so, der versucht hat, den Ball wegzuschlagen, dabei Trimmel angeschossen hat und dann ist noch Duki der Ball durch die Beine zu Mario Götze. Das war wirklich fantastisch.
Da war halt wirklich alles, das war einfach nicht so richtig planmäßig, sondern so, huch, was passiert? Und ja, dann hast du halt jemanden, der das gut ausnutzen kann. Also völlig in Ordnung, ja. Es ist, ja, das geschieht dir dann auch recht im Grunde genommen.
Ja, also glücklich, aber verdient.
Ja, ne? Total. Mhm. Total.
Ja, wenn du den Ball halt einfach nicht hinten rausbekommst. Also das, keine Ahnung, ne? Einfach mal ordentlich gegen den Ball gegenscheppern und dann halt auch gucken, dass im besten Fall kein Spieler im Weg steht, von dem der Ball abprallt. Aber mein Gott, sowas gehört halt zum Fußball dazu. Ist dann vielleicht von Frankfurt auch einfach gut unter Druck gesetzt in dem Moment, dass die auch genau da gestanden haben, wo sie stehen mussten dann.
Ja, na klar. Also das zu sehen und in dem Moment dann zu sagen, ich habe die Übersicht, ich stehe draußen und ich mache das Tor, das ist ja natürlich dann auch wieder gut gemacht einfach.
Ja.
Aber es war ja auch nicht alles schlecht in der ersten Halbzeit.
Nein.
Ich glaube, die erste Chance im Spiel hatte Union mit einer Möglichkeit von Tom Rothe, der viele Möglichkeiten hatte in dem Spiel.
Ja.
Mhm.
Und ich weiß gar nicht mehr, welche die krasseste war. Ich glaube, das war die, wo er den Ball bekommt, am 5-Meter-Raum steht und dann übers Tor schießt.
Mhm.
Der war aber gar... Also
wo Hollerbach hinter ihm stand und sich dachte so, Junge, was machst du da?
Ja, aber das war halt super schwierig für ihn. Ne? Also das muss ich mal sagen, das sieht ja, wenn du es einmal so siehst, denkst du, Alter, wie kannst du den übers Tor schießen? Und dann guckst du aber nochmal genau hin, wie der Ball da reinkommt und siehst, dass der halt gar nicht so gut zum Ball steht und da irgendwie so Schritt machen muss und dann in die Rückenlage kommt und naja.
Genau, im Stadion dachte man sich auch so, Junge, 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 den jetzt nicht zu machen, war aber auch schwieriger. Da musst du aber was in der Mannschaftskasse einzahlen. Wenn man das dann halt danach sieht, dann sieht man halt, wie du sagst, ne, diese scheiß Rückenlage. Wenn er nicht in die Rückenlage gekommen wäre bei dem Schuss, dann wäre es auch ganz anders ausgegangen, glaube ich. Aber hätte wenn und aber, ne? Im Endeffekt, wenn Hollerbach dahinter steht, hätten sie auch einfach nur reden müssen, vielleicht hätte Hollerbach den besser getroffen. Weiß man nicht.
So, nee,
vielleicht wäre da auch an Hollerbach vorbeigesprungen, der Ball oder so.
Ja, also. Weiß man ja tatsächlich nicht. Dann war noch der eine Schuss von Jorge Vertessen in der ersten Halbzeit, der ja auch so ein Knaller war. Überhaupt Vertessen, ziemlich gutes Spiel gemacht aus meiner Sicht. Also sehr quirlig, lebendig, dann so ab der 30. Minute ungefähr. Und da gibt es ja, okay, wir müssen mal kurz den Elefanten im Raum ansprechen. Ich weiß nicht, ob Vertessen jetzt so gut war, weil Christensen sich am Ende dann verletzt hatte und raus musste. Oder ob er einfach gut war. Aber die haben sich da ein ganz gutes Duell geliefert. Und als Christensen weg war, war viel mehr Vertessen zu sehen. Und der Kommentator von ich wollte jetzt schon auf Sky bashen, aber von Datsun, der hat immer Vertesse gesagt.
Das stimmt.
Das hat mich ein bisschen irritiert, dann habe ich überlegt, haben wir es einfach falsch gelernt?
Ich würde tatsächlich diese Frage gerne direkt an Christian Arbeit weitergeben, weil ich glaube, dass der das einfach weiß.
Ja, oder an Jorge Vertessen.
Oder an Jorge Vertessen.
Der weiß es ja wahrscheinlich.
Der ist möglich. Oder an die Mutti von Jorge Vertessen, die wisset am allerdollsten vermutlich.
Ja.
Nein, ich habe, Union hat mal so was gemacht, weil ich sehr, sehr hilfreich fand. Die haben auf irgendeinem YouTube, Instagram, weiß ich nicht, irgendwas, die Spieler mit den komplizierten Namen sich namentlich vorstellen lassen.
Ja.
Zum Üben und Nachsprechen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob Jorge Vertessen damit dabei war, aber ich würde das im Zweifel prüfen.
Aber rund um die Verletzung fing es ja auch wieder an, dass man sich dachte, ja, Harm Osmars pfeift das Spiel. Also ich bin wirklich kein großer Harm Osmars-Fan.
Aber das gemerkt, Nadine.
Das ist wirklich, also ich finde den halt wirklich generell schwierig und dementsprechend gehe ich auch ins Spiel rein und sehe dann vieles, glaube ich, noch schlimmer im Stadion, als es eben manchmal aus der Stadionperspektive wirkt. So im Nachhinein, ja, hat er hier und da natürlich recht gehabt. Aber als sich der Christensen verletzt hat, so, wird er direkt an der Grundlinie behandelt, geht Harm Osmars dahin und so, ja, bitte, bitte geht mal runter, dann pfeift er irgendwann, sorgt er mal dafür, dass sie dann wirklich runtergehen und es gibt eine Ecke. So, bevor die Ecke ausgeführt wird, gibt es irgendwie eine Rangelei zwischen Diogo Leite und, war das auch schon Tate? Ja, ne? Glaube ich. Und irgendwie geht er da halt einmal hin und sagt, ja, hört mal jetzt hier auf. Dann rangeln die beiden wieder weiter, beide gehen zu Boden, oder beziehungsweise Diogo wird zu Boden gerissen, aber beide kriegen gelb, wo man sich dann dachte so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann durch dieses ganze Hin und Her ist dann so viel Zeit verstrichen, dass der Schiedsrichter dann noch den Wechsel von Frankfurt genehmigt für den verletzten Christensen, kommt Dina Ebimbe rein. Und Frankfurt hat dann, er kann die Ecke in Gleichzahl verteidigen. Da denkt man sich ja auch so, sag mal, hä?
Vielleicht auch clever gemacht von Frankfurt. Hm?
Ja, natürlich. Aber trotzdem, ne, so, keine Ahnung, dann sei halt zumindest fair und winkt ihn nach der Ecke, also macht den Wechsel nach der Ecke. Ist nicht unser Problem. Wenn die jetzt hier noch so hin und her rumaffen, und ist auch nicht unser Problem, wenn sich dann halt einer verletzt, dann sind es halt kurz in Unterzahl. Ist halt Fußball, hast du Pech.
Hm.
Aber wie du sagst, auf der anderen Seite, und das zieht sich durchs ganze Spiel, sage ich halt auch nur, ja, Frankfurt hat es halt clever gemacht und auf der anderen Seite würde ich es halt total feiern.
Ja, also wollte nämlich sagen, das ist ja ein Wechselfenster und wenn du fertig bist und wechseln kannst und das Wechselfenster noch da ist und das Spiel war ja noch nicht wieder angepfiffen, das war schon auch okay. Also bin auch kein Harm-Osmas-Fan, also jedenfalls auch nicht wissentlich in einem Harm-Osmas-Fanclub. Muss aber sagen, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob man ein Spiel von Harm-Osmas im Fernsehen sieht oder im Stadion. Ich war jedenfalls nicht ganz so geladen wie vielleicht viele andere. Dann und muss auch sagen, dass die Regie da jetzt auch immer schön aufs Publikum draufgehalten hat nach irgendeiner Entscheidung oder Videoassistent, kommen wir nachher noch zu. Und ja, da waren schon viele Leute mit Mittelfingern und bestimmten, da brauchte man jetzt
sie waren nicht glücklich.
Sie waren weder
meine
glücklich.
Meine Stimme war auch zum Spielende gut weg, also ja. Da ging dann auch nicht mehr so viel.
Man brauchte jetzt auch keine besonderen Fähigkeiten als Lippenleser, um zu verstehen, was die Leute da auf den Lippen hatten. Aber ja, ich bin da so hin und her gerissen. Ich weiß, was du meinst, weil es ist halt so eine Spielführung durch Osmas, die immer so den Spielern aus meiner Sicht vermittelt, sie könnten da ein bisschen mehr machen.
Aber machen sie es, dann kriegen sie gelb.
Ja, und dann geht es nämlich richtig schief.
Ja.
Ja, also das ist wirklich
komisch,
nicht so stringent halt.
Ich würde halt auch gerne wissen, was da irgendwie passiert ist, weil bei AFTV sieht man halt irgendwie immer wieder nur die Szene dann, wofür es die gelben Karten gab, beziehungsweise die eine Szene, wofür es die eine gelbe Karte berechtigterweise dann gab, wo Tate Diogo Late runterzieht. Und wenn du halt in diesem Sportmagazin mit K guckst, steht im Ticker halt auch drin, Tate stößt Diogo Late zu Boden und kriegt gelb und darunter steht, gelbe Karte Diogo Late. So, also keiner weiß anscheinend außer Harm Osmas, wofür Diogo die gelbe Karte bekommen hat. Ich würde das gerne mal wissen. Weil gesehen hat man halt irgendwie nichts.
Im Chat wird geschrieben, dass Vertesse übrigens richtig sei als Aussprache. Dann Respekt an den Kollegen von Datsen, der das da die ganze Zeit gesagt hat. Und ja, Harm Osmas, ich glaube, das ist so ein Thema, das bis er aufhört zu pfeifen, wird es bleiben. Da ist man, glaube ich, auch schon so vorgeprägt. Gibt es ja so ein paar Schiedsrichter, bei denen man so ein paar Gefühle hat. Ich sag mal, Felix Zweier, Felix Brüch. Da guckt man ja auch immer dann genauer hin. Und dann ist man halt, sieht man halt jeden Fehler auch stärker.
Ja, weiß ich nicht, vielleicht Felix ist es manchmal auch einfach so, dass man mit einem Stil nichts anfangen kann oder dass man denkt, gerade so wie Person XY Problem XY löst, finde ich es blöd. Und das reicht manchmal schon. Weißt du, das ist nicht das Gefühl, unbedingt benachteiligt zu sein, sondern zum Beispiel so Sachen wie, dass du merkst, dass zum Beispiel so diese Nachspielzeit, die ja Bo Svensson zu kurz fand, dass es da so ruppig wurde, dass ich irgendwie dachte, ey, das wird hier gerade total unangenehm und das ist so verletzungsträchtig. Und dass ich mir dann immer wünsche, dass da ein Schiedsrichter ist, der da klarer ist in seiner Kommunikation. Und das ist das hat nichts mit Fehlentscheidungen zu tun, sondern tatsächlich damit, ich möchte verstehen können, was er da macht. Und ich möchte aber vor allem, dass ich sehe, dass es für die Spieler funktioniert und niemand deshalb zu Schaden kommt, weil er denkt, ich muss jetzt da unbedingt noch irgendwie dit und dit machen und sich dann verletzt oder jemand anders verletzt aus wegen übermotiviert. So, wisst ihr?
Die sollen doch auch mehr auf Abschläge und Abstöße achten, dass die da die 6-Sekunden-Regel nicht überschreiten, oder? Also
ja,
ganz ehrlich, dann kann Harm Osmas echt nicht bis 6 zählen. Oder er zählt sehr langsam. So, Kevin Trapp hat ja ab der, keine Ahnung, ich glaube ab dem 1-0 und vorher sogar auch schon permanent sich übel Zeit gelassen. Also ich war dann irgendwann mal bei 20 und dachte mir so, ja nee, lass dir Zeit.
Ja das, ich glaube, das ist ja alles, also wir bringen ja jetzt viele Beispiele für das, wo wir sagen, es ist halt nicht nachvollziehbar. Alles.
Genau.
Unberechenbar.
Du möchtest als Publikum, du möchtest verstehen, was da passiert. Und du möchtest sowas wie Stringenz sehen. Das ist auch okay. Das kann auch sein, dass man sich dann mal irrt oder so, weißt du? Das ist wirklich ja nicht eine Frage dessen, ob das falsch ist, was der da macht oder so. Aber irgendwie so nachvollziehbar wäre schon geil. So.
Nadine, wir kommen mal in die zweite Halbzeit, weil Union hat ja da sehr stark angefangen und eigentlich überhaupt eine sehr starke zweite Halbzeit gespielt.
Ja. die ich nicht erwartet habe nach der ersten, wenn ich ehrlich sein
soll. Wir haben dann irgendwie einen guten Weg gefunden, besser ein Spiel zu finden, auf jeden Fall in Frankfurt besser zu spielen.
Ja, mutiger war Union, fand ich. Mhm. Also mutiger auch so nach vorne. Gib zu, ich gehöre auch zu den Schissern, die Angst vor schnellen Spielern haben. Davon hat ja Frankfurt auch einige und denkst so, ja, willst du mit den allen jetzt irgendwie in so ein Sprintduell gehen? Wahrscheinlich nicht. Und dann wartet man vielleicht ein bisschen weiter hinten und stört ihn nicht so weit und hat aber selber so einen weiten Weg nach vorne, was ja für Union an sich nicht so gut ist. Und ich glaube, das war tat der Mannschaft insgesamt besser, mutig vorne auch drauf zu gehen und Frankfurt ein bisschen mehr zu stressen. Und es waren halt unfassbar viele Torschancen für Union plötzlich. Und was mich nur genervt hatte, war, dass keine Reininger
absolut.
Ja, das war wirklich schon wieder zum Haare raufen.
Also,
wir hatten ja auch das eine Ding von Trimi, was so 1 Zentimeter zu weit außen war. Sonst wäre der irgendwie bestimmt noch ins Tor reingerutscht. Und du denkst dir so, es kann doch heute schon wieder nicht wahr sein alles. Die spielen sich so viele Chancen, also verhältnismäßig so viele Chancen raus. Und die kriegen diesen Scheißball nicht über die Linie. Ist das doch nicht euer Ernst?
Aber wir sind uns einig, dass ein Trimmeltor hat sich jetzt angekündigt. Ne? Der hatte schon im Spiel gegen Kiel so aus Tor geschossen.
In Bayern trifft er.
Gerne.
Ja. Also war ich jetzt
zum 1-0 in der 90 plus ersten.
Und dann geht das Spiel noch 15 Minuten, weil alle mitbekommen haben, dass sich der Trainer von Union über zu kurze Nachspielzeit aufgeregt hat.
Genau. Damit er dann nachschlagen gespielt bis so lange, bis Bayern gewonnen hat.
Ja. Ja. Nee, finde ich erstmal prinzipiell gut, dass Trimbo sich da auch dem Tor wieder annähert.
Das ist so schön.
Er schießt ja nicht so viele Tore.
Naja, aber das ist ja auch nicht so ganz doll sein Job.
Aber er schießt auch nicht so wenig wie Kevin Vogt.
Ist richtig, aber ich möchte da ganz kurz die Position, weil da müssen wir mal drüber reden, was Tom Rutter so gut macht aus meiner Sicht und was, glaube ich, auch viele so toll finden, ist, dass er wirklich weit nach vorne geht und auch schnell dann reinzieht, sodass er im Prinzip, wenn von rechts irgendwas kommt und der Ball wird ein bisschen länger, ist er immer erreichbar und gefährlich und zieht dann auch gerne mal in die Mitte und ist da bereit, irgendwie auch mit reinzugehen. Und das hatten wir ja, was war denn das, mit Gieselmann und so, war das ja auch eine Weile so, dass dann immer von der einen Seite und dann der andere Außenverteidiger hat dann das Tor gemacht. Und das ist ja jetzt Trimmel nicht so gegeben und ist auch nicht seine Spielart. Liegen auch ein paar Jahrzehnte, hätte ich gesagt, zwischen den beiden Spielern.
Ah, nun.
Aber Trimmel war schon da.
Ja. Ja, aber deswegen freut mich das, wenn er trotzdem da zu den Abschlüssen kommt. Und macht er wirklich gut. Und es ist auch wichtig, dass so ein bisschen was nicht nur über links passiert. Ich glaube, Union muss ein bisschen aufpassen insgesamt, dass nicht alles über links läuft.
Ich denke mal, das wird sich automatisch ändern, wenn Juranovic irgendwann wieder fit ist. Weil der ja nochmal ein anderer Spielertyp ist auf der rechten Bahn und der auch nochmal ein bisschen schneller als Trimi ist, dann könnte sich das da wieder ein bisschen anders darstellen.
Ja, mal sehen, ne? Also, er trainiert ja schon. Also, noch nicht voll oder so, ne?
Das weiß ich ja nicht.
Aber er trainiert aber auf jeden Fall. Naja, mal schauen. Ab wann, aber da mache ich mir überhaupt keinen, also, ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche nachfrage, na, wann ist es denn bei Juranovic soweit? Ist auch okay, wenn es nächstes Jahr ist. Hauptsache, er ist gesund.
Ja.
Wir müssen jetzt noch über das Tor und über sehr viel Abseits reden. Also 1-1, Nadine. Darf ich es einmal sagen? Wie toll war denn dieser Konter?
Ja,
darfst du sagen. Darfst du auch gerne nochmal sagen.
Wie toll war denn dieser Konter? Jetzt ohne Scheiß.
Für Roberts Go kurz vorher eingewechselt, ne?
Ja. Also das, ich wusste auch nicht, was ich von dem so prinzipiell zu erwarten habe. Ich weiß, dass er gut spielen kann, aber ob er es noch so auf den Rasen bringen kann, wusste ich nicht. Offensichtlich schon. Aber dieser, also aus Frankfurter Sicht war ja der Ballverlust bitter und vielleicht auch macht man vielleicht jetzt auch nicht so. die standen ja so offen, aber wie Skoda das eingeleitet, beziehungsweise dann.
Das war halt schnell und perfekt einfach.
Ja.
Also so total akkurat. So. Oder was sagst du, das war ganz reaktionsschnell.
Und auch stark, muss man ja auch mal loben, Hollerbach, Ballmitnahme, Abschluss. Enorm stark. Und ich dachte, ach du Scheiße, kann ja nicht sein mit Abseits. Oder andererseits habe ich gedacht, ja klar war das Abseits. Jetzt, wo mal wirklich alles da funktioniert hat mit dem Abschluss auch.
Naja, in der ersten Fernsehperspektive, die ich gesehen habe, sah das schon sehr abseitsig aus, das muss man sagen. Aber das liegt halt immer daran, wie die Kamera halten. Und da war das schon so, dass ich dachte, oh, das könnte aber wirklich ein Abseits gewesen sein. Also da war ich mir, das ist halt wirklich immer die Frage, wie du das auflöst in Bildern. So.
Ja, kann man ja auch nicht, ne? Wenn die Kamera nicht genau auf der Höhe ist, dann kannst du es ja sowieso nicht sehen. Und schon gar nicht bei diesen Millimeterentscheidungen. Nadine, wie lange war es denn so im Stadion so vom Gefühl her? Weil am Fernseher 2 Minuten oder so, ne?
Ja, also gefühlte 5 Minuten oder so. Das war halt so bescheuert, weil man jubelt und freut sich und dann geht in dem Moment aber schon die Fahne hoch und alle so, was, Abseits, hä, wo waren das Abseits? Ja, okay, ne, dann sagt man, wer weiß, vielleicht war es dann bei Hollerbach doch Abseits, müssen wir mal abwarten, müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, gefühlt hat das ja schon wieder Ewigkeiten gedauert, bis die dann mal irgendwie rausfinden konnten, ob da jetzt Abseits war oder nicht.
Ja. Und das war eine, also wir wissen jetzt im Nachhinein, war kein Abseits und so weiter und so fort. Aber diese Situation des Abseits-Checkens gab es ja in der Nachspielzeit nochmal nach dem Tor von
Tim
Skarke, was ja einfach.
Das war bescheuert.
Ja, also Tor war fantastisch, war auch so vom, es wäre so eine kitschige Geschichte gewesen, so mit Nachspielzeit und nochmal so volle Wucht und wie er sich da gedreht hat und dann den Ball da so in die kurze Ecke, fantastisch. Aber auch Abseits und dann halt auch lange gecheckt und in dem Fall war es ja so, dass die Schiedsrichter das Abseits nicht erkannt hatten, im Gegensatz zu dem ersten, sondern dass der Videoassistent da gecheckt hat, ob das irgendwo abseits war und dann halt korrigiert und eingegriffen ist oder hat. Und ich habe gedacht, das ist ja nie und nimmer abseits und so weiter und war ja auch nirgendwo abseits, bis auf diesen einen Punkt. Irgendwie geht bei mir gesagt, 3 Pässe vorm Tor, als Trimmel an den Ball gekommen ist, der aus dem Abseits rauslief und noch mit der Hacke irgendwie.
Ja.
Wohl
der
da.
Zipfel, der vom Schuh abstand, ja.
Genau.
Ja, ja.
Da wohl im Abseits. Also, es war so eine gegenläufige Bewegung, deswegen habe ich es auch bei dem ganzen, bei den Wiederholungen jetzt nicht so wahrgenommen. Und hätte da auch nie drauf geachtet. Und mir war natürlich auch nicht klar, wie weit man bei Abseitsposition zurückgeht, ne? Aber in dem Fall, okay, war Abseits. Und dann haben die wieder so lange gebraucht.
Ja. Das war richtig dumm, weil man bejubelt das Tor, weil ne, Linienrichter hat ja nichts angezeigt, hast du ja gerade erzählt. Und man bejubelt das Tor über, keine Ahnung, gefühlte 10 Minuten. Und dann merkt man erst so, ja, okay, die checken das noch, ja, ja, klar, checken sie das. Und dann checken die es aber auch nochmal gefühlte 10 Minuten und du stehst dann und denkst dir so, ja, keine Ahnung, wenn es so lange dauert, kann es ja irgendwie nicht falsch gewesen sein. So, was überprüft ihr denn überhaupt? So, und dann kam Abseits und so, hä? Wo soll denn da Abseits gewesen sein? Und bis, also keine Ahnung, ich glaube, das war dann auch wieder so nachlesen in irgendwelchen Tickern, um welche Situation es überhaupt geht, wo da irgendjemand im Abseits gestanden haben soll.
Ja.
Und das ist halt auch schon wieder so nervig. Du stehst einfach wie dumm im Stadion, weil du 0 Informationen dazu bekommst. Und halt dieser Scheiß, du schießt in der 90. das Tor zum 2:1 und du freust dich halt einfach drüber. Schiri sagt, ja, ja, zählt. Ja, und dann kommt der VAR um die Ecke und sagt, Moment, ich guck mir das mal nochmal genauer an. Und diese ganzen Emotionen, die du dann hast, ne, die kochen dann einfach schon komplett runter. Und keine Ahnung, es ist einfach nur kompletter Abfuck im Stadion.
Ja.
Also auch vom Fernseher, aber.
Also wir müssen aber da ein paar Sachen trotzdem auseinanderhalten. Also es war halt so wie die Regeln sind, war es halt abseits. Daran gibt es jetzt, glaube ich, auch nichts irgendwie zu diskutieren.
Ist halt eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, ja.
Ja.
So. Und natürlich kann man sagen, ja, der hätte auch gar keinen Vorteil und so. Ja, es ist egal. Ja, also er stand halt in dem Moment im Abseits, wobei stand im Abseits wirklich
soll im Abseits
harte Anführungszeichen. Ja. So. Und ich fand ehrlich gesagt so ein bisschen interessanter den Umgang damit. Also ja, klar, Ränge und so, wäre ich im Stadion gewesen.
Im Stadion ist es zum besser werfen. Nein, so, wir machen sowas nicht. Aber das ist so, das ist so der Moment, wo du auch wirklich sauer bist.
Ja,
also was ich ganz spannend finde, wir haben ja wieder gesungen, ihr macht unseren Sport kaputt.
Ja.
So, was wir ja bei jeder VAR-Entscheidung machen, egal ob positiv für uns oder negativ für uns.
Ja.
Und schöne Grüße an den AFTV-Kommentator, der es überhaupt nicht verstanden hat, auch schon beim 1-1 nicht, warum wir das denn singen, denn das wäre doch positiv für uns. Okay. Ja, nur weil eine Sache nicht positiv für uns ist, ist die Sache nicht geiler. Oh, eher scheiße. So, ja. Und das finden wir dann halt auch scheiße, wenn wir von profitieren. Ja, wir jubeln natürlich danach, wenn das Tor für uns zählt, weil wir uns freuen, dass unser Verein ein Tor geschossen hat. Aber diese ganze VAR-Scheiße ist doch einfach nur nervig. Also, ja, soll das Spiel gerechter machen, aber ganz ehrlich, wo ist denn das bei einer Sache, die wirklich um Millimeter geht, was ein bloßes Auge nicht entscheidet? Bei der Situation, jetzt kann doch keiner wollen, dass das als Abseits gepfiffen wird. Also,
ja, nochmal möchte, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt, also den Schiedsrichter mache ich da in dem Fall jetzt erstmal gar keinen Vorwurf, weil das ist, glaube ich, fast nicht mit bloßem Auge zu erkennen.
Ja, genau.
Also schon allein diese Millimeter-Zentimeter-Entscheidung.
Hat ja obviously im Stadion absolut niemand gesehen.
Natürlich
sondern
nicht.
Sondern nur.
Weil es ja auch noch zusätzlich eine gegenläufige Bewegung genau. war. Also das ist ja sowieso super schwer zu erkennen dann. Und aber was ich interessant fand, war so der Umgang damit jenseits vom Publikum, weil aufgeregt habe ich mich natürlich auch drüber, aber wie so die Profis insgesamt damit umgegangen sind. Also Horst Held war ja der Erste. Und der hat ja da gesagt, ja, der Schiri hat 2 Punkte mit nach Hause genommen. Mhm. Und ich dachte so, ja, weiß ich jetzt auch nicht so, weil das lag ja jetzt nicht am Schiedsrichter in dem Sinne.
Nee, eben. Und total souverän waren Trimi und Bo Svensson, die halt gesagt haben, das sind halt so die Regeln. Wenn die Technik sagt, das ist so, dann ist das so. Fertig. Machen wir das nächste Mal besser.
Aber hat das Horst Held bezogen auf die Szene gesagt oder das ganze Spiel? Das wäre jetzt nochmal ein entscheidender Unterschied.
Boah, dann müsste ich jetzt nochmal hier Horst Held das Ganze mir angucken bei Datsun.
Ja,
ich glaube, das ging schon sehr um die Szene.
Okay.
Aber weil ich wüsste nicht, wo er sonst also so eingegriffen hätte, der Schiedsrichter, beziehungsweise irgendeine Entscheidung, die halt definitiv die Punkte gekostet hätte.
Na, stimmt auch wieder.
Ja.
Also, das ging schon so, weil ich kann Horst Held da auf eine gewisse Art verstehen, wenn man jetzt so Fußballstammtisch.
Ja, es ist halt unsouverän geäußert.
Und ich finde, er bedient diese Emotion auch gut. Ich weiß nur nicht, ob man die in der Position so bedienen muss, in der er ist. Und deswegen fand ich das halt
unsouverän,
deswegen fand ich das halt so erfrischend, dieses Abhaken von Trimmel und auch Svensson in der Situation, die gesagt haben, ja, ist halt so, wenn das halt Abseits ist. Und die haben beide auch nicht den Eindruck gemacht, als ob sie diese Abseitsposition als ernst nehmen würden. Aber die haben halt haben sich darüber nicht weiter aufgeregt, weil sie können es halt auch nicht ändern in dem Fall. Und sie wissen halt auch, dass es jetzt nicht an dem Schiedsrichter liegt bei dieser Sache, sondern dass es halt eine Art der Umsetzung ist.
Ja.
Und beziehungsweise der Regel. Und Svensson ist dann in der Nachspiel-PK noch ein bisschen, hat er nochmal angedeutet, dass es ja auch eine Technologiefrage ist. Also
genau.
Warum das so lange dauert in Deutschland. Liegt ja darin, dass da erstmal eine Szene rausgesucht werden muss, dann muss da so ein am vermeintlich letzten Verteidiger oder vorletzten, Entschuldigung, muss ja dann das Lot so gefällt werden und dann muss da die Linie gezogen werden und das ist dann die Abseitslinie und wenn du dann mit der Hacke da drüber bist, dann ist es halt Abseits und wenn nicht, dann nicht. So. Und das dauert halt, weil du erst die Szene raussuchen musst, dann musst du irgendwie dieses Lot ansetzen und so weiter. Das sind halt diese 1,5-2 Minuten, Nadine, ne?
Ja, und an der Szene von Sonntag musst du dann noch ranzoomen, damit du auch siehst, ob wirklich noch ein Fitzel vom Hacken auf der Linie ist oder nicht.
Ja, oder ob es nur Dreck auf der Linse ist. Und,
ja, nee, ist das so.
Und Sven, was Herr Svensson meinte mit anderen Technologien, ist ja diese halbautomatische Abseitserkennung, die es in anderen Ligen schon gibt, wo es ja in Deutschland dann auch demnächst vielleicht mal soweit ist, dass die auch übernommen wird, wo es dann halt einfach so mitläuft und relativ schnell das Ergebnis kommt. All die anderen Sachen, die wir uns ja gewöhnt haben, so sprichwörtlich gleiche Höhe im Zweifel für den Angreifer, den kannst du ja, das ist ja alles nicht mehr existent, seit es Videoassistenten gibt.
Ja.
Weil das sind ja einfach unschärfe Erklärungen gewesen. Und das gibt's ja nicht mehr.
Ja, aber Unschärfe gibt es ja, wie man sieht, trotzdem weiterhin. Das ist halt irgendwie, erreicht nur ein anderes Level von Bekloppnis. Also, ja.
Ja, tut weil so, keiner es mehr sieht.
Ja, genau. Das tut halt so, als würde irgendwas versachlichen, aber niemand ist in der Lage, das nachzuvollziehen. Weil es halt genau sich deiner Wahrnehmung komplett entzieht. Und das ist was, von dem ich nicht weiß, ob das so eine gute Idee ist.
Ja, und ganz ehrlich, bei dem Ding jetzt so von Trimi am Sonntag, ey, da will ich nicht, dass das abseits ist. Weder bei meinem Verein noch beim Gegner. Weil, also ja, klar, Schwarz-Weiß-Entscheidung, ne? Wenn man halt da steht, steht man halt da. Aber diese Millimeter, das ist doch, keine Ahnung, finde ich halt Quatsch. Ja, wo zieht man dann die Grenze? Alles gut. Aber ich finde es halt irgendwie komplett albern.
Ja, also das Ding ist ja, da können wir jetzt sehr lange diskutieren und ich glaube, es gab schon andere Podcasts, die da sehr lange drüber diskutiert haben.
Möglicherweise.
Ja, dann macht man einfach diese Abseitslinie breiter. Ja, aber wie breit?
Ja. Genau.
Irgendwo ist ja die Grenze trotzdem erreicht.
Genau.
Ja, und dann ist halt wieder, ne? Dann steht mal wieder einen Millimeter drüber und
das ist
da verschiebst du das Problem halt.
Genau, das ist nämlich so der Punkt. Und deswegen möchte ich jetzt nicht in der Haut derer stecken, die da versuchen, da irgendwie eine Lösung zu finden, weil es die Stärke von Fußball war ja ursprünglich.
Nein, spontane.
Nee, dass es vor allem nachvollziehbar ist. Also, genau. Dass jede Person, die zuschaut, das auch nachvollziehen kann.
Naja, das ist halt was Unmittelbares. Und es hört damit auf, was Unmittelbares zu sein. Das ist schon, es ändert Sachen, die eigentlich nicht geändert werden sollten. Und das ist nicht das Ausschalten von Ungerechtigkeit. Das macht es wahrscheinlich so, ja. Also, es macht wahrscheinlich wirklich, dass weniger Fehlentscheidungen da sind. Aber, wenn wir den Punkt erreicht haben, wo wir wo halt tatsächlich im Stadion alle mit einer Fehlentscheidung besser hätten leben können, weil sie sagen, aber das war doch in Ordnung, weil tatsächlich 4 anwesende qualifizierte Leute plus das Trainerpersonal plus das ganze Stadion der Meinung war, es ist kein Abseits, weil es für uns nicht sichtbar war, dann ist es vielleicht doch ganz gut, wenn man es irgendwie mal dabei belassen kann. Also wenn die Technologie dir auch erlaubt, sowas dann auch mal zu stehen zu lassen.
Ja, weil das, wie gesagt, ich sehe es als schwierig an.
Ja, klar ist es. Ist es.
Man will doch auch nicht so ein, also wir sind doch nicht Fußballfans geworden, weil dieses Spiel so glatt geleckt ist und alles drumherum so schickimicki toll und so gerecht ist. Ja, wir haben uns schon immer über irgendwelche Sachen aufgeregt, wir haben uns schon immer über Schiedsrichterentscheidungen irgendwie aufgeregt und.
Und das
dieses Emotionale gehört doch einfach dazu und dann will ich doch nicht mit einer Technologie alles picobello fein machen. Ey, das Beste mit den Frankfurtern, das war so lustig, weil es auch einfach mal wieder ein bisschen Kitzeln auf den Rängen dann auch war, als sie dann anfingen mit Berlin, wir scheißen auf Berlin. So, ja, kriegen sie halt die passende Antwort, wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern. Aber es ist halt nicht so ein, ja, um wieder bei anderen Podcasts zu bleiben, nicht so ein Flauschgebabbel. So, ne, sondern da gibt man sich dann halt auch mal ein bisschen Pfeffer verbal. So, ja, mach halt, das ist aber halt auch so im Fußball. Also, das ist halt Emotion, was da ausgelebt wird.
Ausgelebt hat die Emotionen auch Tate.
Ja.
Würde ich sagen. Also,
der hat einen Stuhl getreten.
Ja. Ja, da ist beim Abgang auch direkt mal ein bisschen genauer hinterhergegangen und hat mal zugeguckt, ja.
Ja, da musste man gucken, dass er irgendwie schafft, ohne das Stadion versehentlich zu beschädigen, in die Dusche zu kommen.
Ja, ich glaub, da war
aber das war auch schön.
Ja.
Das war auch schön, als der die Gelb-Rote bekommen hat und dann noch wie so ein kleines Duracell-Häschen stampfend über den Rasen gelaufen ist, meinte mein Kumpel zu mir, wollen wir wetten, der tritt noch gegen irgendwas gegen? Und ich so, ja klar macht er das. Und in dem Moment läuft er halt nach hinten und tritt gegen den Stuhl und wir so, hi.
Ja.
Das war so absehbar.
Ich glaube, da war die Frankfurter Bank sehr froh, als er endlich in den Katakomben verschwunden ist.
Bevor er Schaden anrichtet.
Damit der Schiedsrichter nicht noch irgendwie was aufschreibt, was dann noch zu mehr Sachen führt.
Ja.
Das war ein bisschen schräg. Aufgeregt hat er sich ja, also er ist mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Und zwar wurde Tate von Tim Skarke, ja, kann man schon sagen, gefoult. Also auch so eingeklammert dann und will sich da befreien. Und da ist Schäfer, geht da vorbei zum Ball und Tate stellt sich so rein, lässt Schäfer über die Klinge springen. So, und für das Ding hat er dann Gelb bekommen und dann Gelb-Rot vom Platz. Und ich habe so die ganze Zeit, ja, klar war vorher ein Foul, aber es wurde A, nicht gepfiffen und ist ja nicht so, dass er wegen des Fouls Schäfer gefoult hat, sondern er ist ja schon sehr bewusst zu Schäfer ran und hat dieses Foul auch sehr bewusst vor den Augen des Schiedsrichters da gemacht.
Das ist halt, dann kriegst du das auch für Dummheit.
Und ich glaube, das erste, diese Skarke-Aktion, verbuche ich mal unter so ein Osmas-Ding. Dieses,
ja, hier zweifle ich es jetzt nicht.
Ja, dass du nicht weißt, wo die Linie von dem Schiedsrichter eigentlich ist.
Ja.
Ja, und ich kann die Wut der Frankfurter durchaus verstehen. Ja. Was ich nicht nachvollziehen kann, deswegen habe ich gesagt, ich finde es so interessant an diesem Spiel, fast das Interessanteste ist eigentlich der Umgang mit bestimmten Sachen in diesem Spiel, dass Frankfurt da Protest gegen die gelb-rote Karte einlegen möchte. Also wahrscheinlich vor allem gegen die Sperre, weil gegen die gelb-rote können sie ja keinen Protest weiter einlegen. Ja. Weil sie sagen, das ist ja ein Irrtum des Schiedsrichters gewesen. Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, wo du da Protest einlegen kannst. Irrtum ist halt eins.
Hm. Aber er hat ja Andrasch gefoult. Das ist ja kein Irrtum.
Sehe ich auch so.
Also es ist ja komplett sichtbar gewesen für alle.
Und vor allem ist es so clever, dass da nochmal Leute auf die ganze Szene raufgucken und sehen, dass er schimpft wie ein Rohrspatz.
Ja gut, aber und, ich weiß nicht, was, wenn er jetzt nichts besonders Schlimmes gesagt hat.
Gelb-Rot ist Gelb-Rot. Ja, das ist ein Spielsperre, aber
nee, es gab ja auch schon Situationen, wo Gelb-Rot zwar ist das Spiel vom Platz geflogen, gab dann aber keine Sperre, also sehr selten, dass die Sperren, wenn es zum Beispiel ein Irrtum war, also falscher
Irrtum
Spieler.
Irrtum war falscher Spieler, genau, ja, klar.
Sowas
ja.
Zum Beispiel, also, da wurde ein Spieler verwarnt, der gar nicht das Foul begangen hat oder so. Aber er hat ja das Foul begangen, deswegen weiß ich nicht, wo der Irrtum da jetzt ist. Das andere, der Rest ist alles Tatsachenentscheidung.
Ja.
Und deswegen finde ich das so ein bisschen schräg.
Das werden sie bestimmt auch noch rausfinden.
Nee, ich glaube, die werden wahrscheinlich, haben sie es bloß gesagt und werden gar keinen Widerspruch einlegen.
Weil denen dann gesagt wird, so macht man nicht, weil bringt nichts.
Ja, weiß ich nicht. In Frankfurt sind ja die Wege dann kurz, aber trotzdem fand ich halt interessant. Aber Dino Topmöller hat sich auch in der Pressekonferenz hatte so weggenuschelt, dass er zu dieser Karte da auch nichts sagen wird. Und ich glaube, das wurde ihm einfach von vornherein gesagt, sag mal jetzt gar nichts dazu. Weil wir wollen da juristisch noch ein bisschen was vielleicht machen.
Naja.
Und das ist vielleicht gut, wenn niemand was dazu sagt.
Ja, natürlich.
Ja. Das ist irgendwie, ja, wäre sehr erstaunt, wenn diese Sperre nicht kommen würde, diese Einspielsperre.
Hm.
Und es müsste ja relativ schnell jetzt passieren, weil das nächste Spiel ist ja schon am Wochenende. Das heißt, und so klar ist die Situation
Dienstag,
halt nicht.
Ich, Sportgericht.
Ja, also das, ja. War ich ein bisschen irritiert. So insgesamt. Ansonsten ja klar, zu den Abseitsentscheidungen, auch die Frankfurter haben ja gesagt, dass sie froh sind, dass das am Ende dann noch abseits war. Hat ja auch keiner von denen gesehen.
Ja, wie gesagt, haben wir auch genug zugesagt zu dem 2-1, also, oder vermeintlichen 2-1 besser gesagt.
Aber das ich möchte halt trotzdem sagen, schwierig. Tim Skarke, diese Wucht.
Das ist geil.
Ja,
ich lieb's.
Ja, auf jeden Fall sehr beeindruckend.
Hm? Das ist so Julian Riason, aber in vorne groß. Und noch schneller.
In groß.
Ja, also es ist halt wirklich so, der erinnert mich halt total an den, so wo wir damals immer gesagt haben, der kleine Terrier, wo man sich freut, wenn man einen anderen Schäfer überwunden hat, dann kommt der nächste, der dir in den Waden beißt. So. Und das ist halt irgendwie Tim Skarke. Schick den rauf aufs Feld, der rennt sich da die Lunge aus dem Hals. Keine Ahnung, von links nach rechts, vorne nach hinten und das in einem Tempo, wo du denkst, so, yo, ich nehm's Auto, dann halte ich mit. Also wirklich Top-Typ.
Dann hätten wir es aber mit dem Spiel, ne? Oder habt ihr noch irgendwelche Situationen, wo ihr sagt, da wollt ihr noch drüber reden?
Nö.
Ich guck nochmal. Nee, naja, ich hab, auf deinem Zettel steht noch Bo Svensson und die Nachspielzeit.
Ach ja, stimmt. Das war nämlich das, wo er gesagt hat, über das Abseits kann sich nicht aufregen. Worüber er sich aufregen kann, ist die Nachspielzeit. Und das hatte er, es war so sein Thema, weil es in der Pressekonferenz auch nochmal angebracht hatte, dass es nur 4 Minuten Nachspielzeit gab.
Hm.
Er sagt natürlich dann, ja, 2x2 Minuten VAR, wo ich sagen muss, ja, die zweiten 2 Minuten VAR waren in der Nachspielzeit, ist jetzt vielleicht nicht so.
Und die hat er nachspielen lassen, ja.
Und genau, da würde ich jetzt Bo Svensson nicht folgen. Prinzipiell kann ich ihm aber schon folgen, dass ich sage, ist schon es passiert wieder genau das, was wir bei allen Situationen kennen, wenn neue Auslegungen von Schiedsrichtersachen eingeführt werden. Am Anfang der Saison ist das super klar und das wäscht sich so aus mit jedem Spieltag. Und ab dem 10., 12. Spieltag merkst du davon gar nichts mehr. Gegen Gladbach gab es 8 Minuten Nachspielzeit oder so. Mhm. Klar, ist natürlich dann Pech, dass dann das Gegentor in der 97. Minute fällt oder so. Und hier gibt es dann nur noch 4 Minuten, obwohl jetzt auch nicht weniger passiert ist. Es gab Verletzungsunterbrechungen und so weiter und so fort. Also und
es gab 6 Wechselpausen.
Ja, aber... Also
Entschuldigung, aber es hieß mal für einen Wechsel auch nochmal so eine halbe Minute.
Ja, hieß es. Und ich weiß auch nicht, ob diese Sachen... Also ich will schon wieder haben Osmars nicht in Schutz nehmen, auf keinen Fall. Ja, das, aber möchte sagen, es ist halt wie mit allen Sachen, es ist halt wie mit, weiß ich nicht, hier Kapitänsregel, nur der Kapitän soll in bestimmten Situationen mit dem Schiedsrichter sprechen dürfen und so weiter. Das wäscht sich alles aus und auf Sachen, auf die doll geachtet werden soll, wie mit den 6 Sekunden oder so, da wird am Anfang an irgendeinem armen Spieler ein Exempel statuiert. Und nach 10 Spieltagen merkst du davon eigentlich nichts mehr.
Ja.
Und
ist halt ein bisschen wie auf Arbeit, ne? Eine neue Arbeitsanweisung hält auch immer nur 2 Wochen.
Ja, ist so.
Ja, ist so.
Und deswegen, also ich kann den Groll von Bo Svensson nachvollziehen und es ist wieder mal von den Schiedsrichtern nicht konsequent, aber es passt ins Bild. Ja. Es überrascht mich halt nicht.
Ja, aber es nervt halt so unfassbar. Eben. Also.
Die brauchen einfach nicht bei den Mannschaften vorbeikommen und irgendwie erzählen, wie es in der neuen Saison gepfiffen wird, wenn es halt nicht passiert.
Oder wenn es nur 2 Wochen lang passiert und dann ist wieder egal. Naja, das stimmt, das ist ein bisschen. Aber auf alle Fälle, Bo Svensson war deutlich irritiert, dass das vor, weiß ich nicht, 2 Wochen noch komplett anders war und hat sich gewundert, wo ist das hin? Ich muss sagen, mir ging es eher so, na, so wie das, was er auch gesagt hat. Er dachte, er hatte das Gefühl, der Schiedsrichter möchte dieses Spiel jetzt gerne beenden. Und ich war nicht ganz traurig, weil ich tatsächlich nach diesem aberkannten Tor, nach dieser Abseitsentscheidung das Gefühl hatte, das wird nicht gut, wenn das hier noch weiterläuft über weitere, weiß ich nicht, 5 Minuten oder so. Das fand ich wirklich, es wurde dann halt auch richtig unangenehm. Und das ist so was, wo ich denke, das sind wirklich Momente, in denen irgendwie Verletzungen passieren, weil alle irgendwie aggro sind. Und das war was, wo ich eigentlich ein bisschen tatsächlich dem Schiedsrichter dankbar war, dass er das beendet hat. Ich verstehe aber auch, dass ein Trainer sagt, aber das sind noch Chancen für uns und die hätte ich übrigens gerne. Komplett nachvollziehbar aus seiner Sicht.
Ja, ich war ehrlich gesagt auch, bin völlig bei dir, Steffi.
Der sah so ruppig aus teilweise denn und ich dachte so, oh nee, mach mal nicht.
Ich habe ja dann immer Angst, dass die Mannschaft überdreht, was ja, genau. In seltensten Fällen macht. Aber ich dachte, oh Gott, ey, dann fängst du dir jetzt noch eine oder so. Komm, pfeif einfach ab, ist alles okay, jetzt können mit dem 1-1 leben. Andererseits finde ich es halt geil, dass sie gewinnen wollen. Auch ja. So bis
und zwar auch noch in 5 Minuten nach der Nachspielzeit. Ja, das ist auch natürlich ist die richtige Einstellung. Also sportlich betrachtet völlig richtig.
Ja,
ich bin dafür zu sehen. Mit dem 1-1 leben können, ist ja halt auch so ein Ding. Wenn vor dem Spiel jemand gesagt hätte, hier 1-1 gegen Frankfurt, hätte ich gesagt, ja geil, nehmen wir.
Ja.
So. Ja, weil, ne, also keine Ahnung, ist eine starke Mannschaft. So, ja klar, 1-1 nehme ich, ist ein Punkt. Alles gut.
Ja, und zumal ich natürlich auch Skarke unglaublich sehr toll gewöhnt hätte. Ne? Das ist ja Welt auch so wirklich so schön und so wuchtig und so kraftvoll. So möchte ich auch, dass sowas passiert. Und das wäre schon irgendwie sehr super gewesen. Aber ja, tatsächlich, vorher habe ich gedacht, wir verlieren das und hätte mich über ein 1-1 einfach sehr doll gefreut. Und jetzt bin ich so, wir waren eigentlich besser, da war mehr für uns drin. Das ist so das Gefühl, mit dem ich jetzt halt irgendwie da sitze und denke so, da wäre noch mehr gegangen. Krass.
So, Mittwoch gegen Bielefeld im DFB-Pokal.
Ach Gott, das ist ja auch noch, ja.
Naja, ich sag da nichts zu.
Schauen wir mal, was wird.
Mal genau, was wird.
Genau. Bin gespannt. Dann haben wir noch ein Thema, das kommen wir jetzt ein bisschen spät mit rum, aber so prinzipiell eins, was mich doch nochmal so ein bisschen beschäftigt, und zwar so... Ich habe so Kevin Behrens auf Union-Trikots, habe ich das so genannt. Und kurz die Hintergrundgeschichte haben ja alle wahrscheinlich von vorne bis hinten schon mal gehört irgendwie. Behrens hat sich irgendwie beim VfL irgendwie geweigert, so Sondertrikots zu unterschreiben mit Regenbogen und hätte dann gesagt, so eine schwule Scheiße unterschreibt er nicht. Dann gab es irgendwie so eine weichgespülte Pressemitteilungsentschuldigung zu dem Thema und eine wie auch immer geartete interne Strafe, von der auch nicht bekannt ist, wie die aussieht. Und am Wochenende haben die beim FC St. Pauli gespielt und da gab es dann irgendwie Haufen Plakate zu dem Thema und auch so im Innenraum stand da, wir lieben schwule Scheiße und so weiter. Und angeblich soll Kevin Behrens dann noch irgendeine obszöne Geste gemacht haben oder nicht, das weiß ich nicht. Ist jetzt auch, glaube ich, für die Geschichte jetzt so ein bisschen uninteressant, sondern die Frage ist ja so, wie gehen wir so mit solchen Sachen um? Und wir haben für uns erstmal gesagt, am Anfang, der ist jetzt auch nicht mehr Spieler von Union. Dazu müssen wir uns ja nicht weiter äußern und dass die Sache an sich scheiße war, ist klar. Ich glaube, da gibt es auch gar keine.
Also es gibt einen Konsens, von dem ich auch einfach nur kurz erwähnen möchte, dass es den selbstverständlich gibt, geht ja nicht.
Ja.
Also ganz kurz, ich habe auch nur davon gelesen, dass da jetzt beim Spiel wieder irgendwelche Gesten von ihm gekommen sein sollen. Ich glaube, Videoaufnahmen, Fotoaufnahmen davon gibt es ja, glaube ich, sogar nicht mal. Also das heißt, wir bewegen uns ja da erstmal auf ganz dünnem Eis. Aber sollte es so gewesen sein, dann finde ich, spielt es schon eine entscheidende Rolle. Weil das ja dann eigentlich, wenn das wirklich so passiert ist, zeigt, dass er nicht viel verstanden hat.
Aber das darüber
halt. Aber da ist dann wieder die Frage, was hat er wirklich gemacht und ist es wirklich so oder wurde da halt wieder nur irgendwas in irgendwas reininterpretiert, was überhaupt nicht stattgefunden hat?
Ich weiß nicht, spielt das für mich gar keine weitere Rolle, weil unstrittig ist, dass er diese Trikots da nicht unterschreiben wollte und dann hat er diese weichgespülte Entschuldigung, die ich sowieso nicht ernst nehme, wurde da veröffentlicht. Und ab dann war es für mich eigentlich egal, weil es war ja klar, dass es nicht
seins sich, ist.
Es sondern, kommt nicht aus ihm heraus.
Sein Arbeitgeber hat gesagt, unterschreib mal diesen Text. Dann hat er das gemacht. So, genau. Aber das hat ja nichts mit einer Haltung zu tun. Die hat sich ja nicht verändert. Und ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass er das jetzt anders sieht oder so, sondern einfach nur, dass sein Arbeitgeber gesagt hat, das machen wir hier aber so nicht und dann machen wir das hier aber so nicht. Aber das hat überhaupt gar nicht mit seinen Überzeugungen zu tun hat. Das heißt, die halte ich für unverändert.
Denke ich auch.
Also, deswegen macht das nichts, wenn er das nochmal bekräftigt, dass er das immer noch so denkt. Ändert für mich tatsächlich nichts, sondern.
Also, die spannende Frage finde ich ja eigentlich, was ich jetzt so ein bisschen verfolge, ist, wie Leute damit umgehen. Also mein Kind hat mich zum Beispiel, als es irgendwie mit Wolfsburg gerade frisch war, oh Gott, kann ich jetzt das Bärenstrikot nicht mehr tragen? Ich so, dann warte mal erstmal ab. Und dann geht es ja auch um die Frage, wie geht man damit um? Also bei uns hat die gesamte Familie sich die Champions League Trikots geholt, hinten Nummer 17 Behrens drauf.
Ja, aber ihr habt euch das ja nicht geholt, weil Kevin Behrens so ein privat, so ein voller sympathischer Typ ist. Sondern weil es total bekloppt ist, dass ein Kevin Behrens in der Champions League spielt. Und dann auch noch mit Union. Und so deswegen ist ja Kevin Behrens hinten drauf und nicht, weil er irgendwie super sympathisch ist, einen 1,0er Durchschnitt hat und total sympathisch und weltoffen ist. So, und das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
Und das ist, denke ich mal, so ein bisschen der Punkt, dass man sich von Leuten ein Bild macht, das dann irgendwie ja nicht mit der Realität zusammenpasst. Und ich habe von Kevin Behrens nie gedacht, dass er irgendwie ein Intellektueller ist, mit dem ich gerne mal durch den Louvre laufen möchte. Ich glaube noch nicht mal, dass ich mit ihm unbedingt ein Bier trinken möchte. Das sind alles Dinge, die ich noch nie gedacht habe. Ich habe immer gesagt, Gott sei Dank hat Kevin Behrens keinen Instagram-Account. Ja, also wirklich, ich hielt es für sehr klug, dass er mit vielen Dingen, die er so vor sich hin denkt, nicht so an die Öffentlichkeit geht, sondern einfach einen soliden Ball spielt und nie mehr auf den Sack geht. Das fand ich ganz hervorragend und das halte ich bei vielen Fußballern für eine ganz prima Herangehensweise. Und ich glaube nämlich, wenn du anfängst, dieses Fass voller Würmer aufzumachen, dann müsstest du dich bei 90% aller Fußballspieler davon verabschieden, dass das dufte Typen sind. Ich glaube, das gibt so immer so mal eine Handvoll irgendwie so halbwegs gerade denkende Menschen. Und das ist aber nicht so viel und schon ja nicht so, wie man sich das wünschen würde. Und ich glaube, dass wir da so mit unseren Vorstellungen, mit unseren Projektionen, mit dem, was wir von den Leuten erwarten, dass wir mit dem, was wir von den Leuten erwarten, dass wir da so naja, auch ein bisschen in so einer Traumwelt unterwegs sind. Weißt du, so wie hätten sie denn gerne? Und ich glaube, dass ich nach wie vor anerkennen kann, dass ich total abgefahren fand, diese sportliche Geschichte. Und zwar nicht mal so doll Kevin Behrens persönlich, sondern tatsächlich diese symbolhafte, diese jemand aus dem allerhinterletzten Dorf, der eigentlich schon fast raus war, spielt Champions League und wird in die Nationalmannschaft berufen. Das ist ein bisschen auch wie Thorsten Matuschka, so jemand, der eigentlich dafür ja nicht gemacht ist, also für den dieser Weg eigentlich nicht vorgesehen ist und der sich einfach auch regelmäßig rausgekegelt hat durch Quatsch, dass so jemand aber Dinge schaffen kann. Das fand ich die Geschichte. Also das ist für mich der Grund dafür, dass ich das gemacht habe, nicht weil ich Kevin Behrens Fan bin. Und deswegen macht mir das überhaupt ja keinen Kummer. Und deswegen will ich das weder überkleben noch zerreißen noch irgendwas, sondern deswegen ist es für mich einfach ein Teil der sportlichen Geschichte von Union. Die war halt so. Also kannst du hinterher sagen, er hat sich scheiße benommen und er hat was gemacht, was wirklich falsch ist, ja, was ich für dumm, falsch und böse halte. Aber das ändert nichts an dieser Geschichte, die es auch gab. Und ich glaube, man kann es nicht im Nachhinein korrigieren und sagen, ich habe mich in den Menschen geirrt, weil über den Menschen hatte ich nie eine Meinung.
Ja, es ist halt diese Empörungskultur, die halt einfach total explodiert ist in den letzten Jahren. So egal, wo irgendwie ein kleines Schnipselchen ist, wir zeigen immer auf die anderen, die sind alle so schlimm und guck mal, der hat was falsch gemacht und guck mal, der hat was Böses gesagt. Und dann regt man sich da erstmal tierisch drüber auf. Und wenn du in 3 Wochen dieselben Leute fragst, weißt du noch hier mit Kevin Behrens, dann überlegen sie, was überhaupt gemeint war. Also, ja, ne?
Klar, der hat ja auch was falsch gemacht. Also der hat ja wirklich
mal,
auch was falsch gemacht.
Ich nehme jetzt mal so Wolfsburger und Unioner raus, die werden dann schon noch wissen, was gemeint ist. Ja. Aber ganz viele andere, weißt du, wo man sich dann denkt, so, kann noch irgendjemand die Sachen wiedergeben, die Dirk Zingler während Corona so alle vom Stapel gelassen hat? Also
war so, ne,
von außerhalb des Vereins kriegt doch kaum einer noch irgendwie 3 Aussagen richtig zusammen, die Zingler gesagt hat. So, weil erstmal hochempören und sich tierisch drüber aufregen und dann aber ganz schnell wieder vergessen und sich überhaupt nicht weiter drum kümmern. Und ja, man kann und sollte sich drüber aufregen, gerade bei der Wortwahl, so, die Behrens da benutzt hat. So, soll er seine Meinung haben und soll er irgendwie auch seine Meinung über homosexuelle Menschen haben. Aber dann sollte er halt auch mal überlegen, was er für einen Beruf hat, was er für eine Symbolwirkung hat und ob es nicht einfacher wäre, da einfach sein Kringel auf dem Trikot raufzusetzen und seine Fresse zu halten.
Ja, das ist glaube ich, so ein bisschen das eine ist, was ich von einem Fußballspieler, der professionell unterwegs ist, erwarte. Und dazu gehört das sicherlich nicht dazu. Ja, das ist wirklich was, wo ich sage, ey.
Stell dir mal vor, da steht einfach ein 12-jähriges Kind oder weiß nicht, 8-jähriges Kind, was auch immer, steht halt ein Kind mit einem Trikot, wo ein Regenbogen drauf gedruckt ist, was, glaube ich, Wolfsburg auch generell ja mehrmals schon hatte. Und steht irgendwie beim Training und will eine Unterschrift von ihm haben. Und der stellt sich da hin und guckt das Kind an und sagt, so eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht.
Ja.
Oder generell einem jungen Erwachsenen. So, also was ist denn das?
Ja.
Ja.
Darf ich kurz 2 Sachen sagen? Und zwar, also was du meinst mit der Empörungskultur, teile ich, Nadine, glaube aber, mir ging es in dem Fall mehr so um aus jeder Situation dann halt absolute Konsequenzen fordern, auch absolute Korrektheit sehen, also Korrektheit im Sinne von,
ja,
es muss halt absolut meinem Bild entsprechen, mhm, oder ich lehne es halt dann ab.
Ja.
Und Steffi sagt immer, stellt euch vor, Guido Spork hätte heute Instagram.
Heieiei, das wäre wild, oder?
So, und man muss sich manche Sachen da so nochmal kurz vorstellen und mit welchen Sachen wir auch permanent so beballert werden, zu dem wir uns ja auseinandersetzen. Und dazu gehört ja genau diese auch Art Empörungskultur, die du ansprichst, Nadine. Man soll sich ja zu allen Sachen positionieren. Und ich bin so für mich ein bisschen so in diese Situation mittlerweile gekommen, dass ich mir da ein bisschen mehr Zeit lasse und sage halt so, erstmal gucken, was so Phase war und ob das jetzt, also muss ich jetzt so das schärfste Geschütz auffahren für das nicht so schärfste Vergehen? Muss man so zu sagen. Also es muss ja irgendwie auch so ein paar Sachen entsprechen. Und da habe ich gesagt, also so weit kommt es noch, dass ich mir jetzt für Kevin Behrens ein Trikot ruiniere. Oder so.
Ja, genau.
Also ja.
Er hat es war halt einfach dumm von ihm.
Ja, also ich will jetzt das auch nicht kleinreden, was er da gemacht hat, aber das hat jetzt mit meinem Trikot erstmal nichts zu tun und auch nichts mit meiner Haltung. Und ich werde jetzt, bloß weil ich ein Kevin Behrens Trikot im Schrank habe, sogar 2, werde ich jetzt nicht zu einem Schwulenhasser oder so. und das ist auch nicht das Thema. Ich finde halt nur, also ich wollte bloß vor allem diese Diskussion mal anstoßen, was man eigentlich da macht und wie man sich da verhält, muss sowieso jede Person für sich einen Weg finden.
Ich verstehe Enttäuschung. Wissen, die kann ich verstehen, dass man irgendwie sagt,
kann ich 100 pro nachvollziehen.
Ich bin menschlich extrem enttäuscht, weil ich irgendwie immer dachte, so, man wird ja älter, vernünftiger und weiß halt irgendwie, wo bestimmte Grenzen verlaufen und Kevin Behrens weiß das offensichtlich nicht. Und das finde ich.
Ist aber
wirklich,
auch keine Neuigkeit.
Ja, ja, also, das, ja das ist aber tatsächlich, weil so ein, das ist ja schon so, dass du dir so ein Trikot kaufst, weil du natürlich auch irgendwie etwas an der Person gut findest und weil das natürlich auch eine nicht unerhebliche finanzielle Investition ist. Also das ist ja schon so, dass du damit halt auch was verbindest. Und deswegen verstehe ich tatsächlich an der Stelle auch, dass man überlegt, was mache ich denn jetzt damit? Weil das ist irgendwie, der hat wirklich gerade gegen meine inneren Glaubenssätze verstoßen. So, das schon. Und deswegen verstehe ich, dass man sowas diskutiert. Ich glaube aber eben auch, dass ich es in so einer Diskussion anders behandeln würde, weil ich eben auch sage so, hör mal Leute, das ist jetzt übrigens mein Trikot, nicht mehr dem Kevin Behrens seins und das ist ein Union Champions League Trikot und wir haben da eine irrsinnige Fußballgeschichte geschrieben. Ja. Und das ist für mich im Wesentlichen. Vielleicht möchte ich damit nicht gleich nächste Woche ins Fitnessstudio gehen, aber perspektivisch ist es was, das gehört zu uns dazu. So,
ja.
Das war so. Das kann ich nicht im Nachhinein korrigieren. So,
ja, ist ganz ehrlich, wenn du danach gehst, irgendwie, dann dürftest du dir gar keinen Flock mehr machen, weil es kann bei jedem Spieler irgendeine Scheiße rauskommen, außer vielleicht bei Trimi, aber so.
Oh, bitte nicht.
Prinzipiell.
Nadine, prinzipiell ich bin nicht bereit für die nächste Enttäuschung.
Ja, aber prinzipiell, wie gesagt, ne, es kann halt bei jedem irgendeine Scheiße passieren. Ich meine, Parensen-Trikots hat ja auch keiner verbrannt. So, weil der Abgang dann irgendwie komisch und doof war, obwohl man irgendwie nur die Hälfte weiß
der
oder gar nichts weiß,
an.
Ja, was halt irgendwie nur gesagt wird. Aber ja, aber das sind ja alles so Sachen, ne?
Yes.
Also da haben wir ja auch irgendwie nicht irgendwie, also ja, ich will jetzt, also es ist auch ein blöder Vergleich, oh Gott, renne ich mich ja wieder in was rein. Mhm. Man kann Parsen und Behrens natürlich
jeder
nicht
nur
vergleichen. Aber, genau, aber ich meine jetzt also, ne, wenn irgendwie jemand, irgendwie ein Fußballer eine dumme Sache macht und ich habe den hinten auf dem Trikot drauf zu stehen, so, das kann halt passieren, das sind alles Menschen. Die eine Sache ist halt dümmer, die andere Sache ist weniger dumm. Ja. Aber es ändert ja erstmal nichts daran, dass es ja irgendeinen Grund hat, warum ich mir das Trikot machen lassen habe.
Ja.
Und ja, man ist dann enttäuscht von der Person. Aber meine Güte, das Trikot hat man jetzt halt trotzdem an der Backe.
Ja, also bin gespannt, also wie sich das so ausgeht insgesamt. Und bin auch gespannt, wie viele Leute ihre Trikots dann ändern und wie beschädigt die sind oder nicht und so weiter und so fort. Ist halt einfach eine individuelle Entscheidung dann.
Ja, klar. Ja, soll jeder selbst entscheiden, genau.
Wo man da so ein bisschen auch so ein bisschen testen muss, wie wo die persönlichen Linien laufen.
Ja, und das kann ich auch nachvollziehen. Ja, also.
Die Wahl der Konsequenzen und der Handlung ist genauso frei wie die Liebe. Punkt.
Grüße, Kevin Behrens. Nadine, du wolltest
ja
über das ARF-TV-Interview mit Pia Metzger sprechen. Ich habe es noch nicht gesehen, deswegen überlasse ich dir.
Ich wollte tatsächlich vor allem einfach mal darauf hinweisen, weil ich will ja nicht das ganze Interview vorwegnehmen und spoilern, aber ich wollte vor allem darauf hinweisen, dass es das gibt und empfehlen, sich das anzugucken, weil das ist wirklich sehr kurzweilig, sehr schön, sehr interessant. Und eine Sache spoilere ich dann vielleicht, wer Zwilling ist und berechtigt wäre, in einer weiblichen Mannschaft Fußball mitzuspielen, geht doch mal zum Probetraining zu Union. Also wir haben Pia Metzger, ist auch Zwillingsschwester.
Ach,
und vielleicht ist das irgendwie Auswahlkriterium bei unserer Frauenmannschaft.
Bei Cara Böse wusste ich, dass Tina auch noch eine Zwillingsschwester hat, ja, tatsächlich.
Und bei Katja und Dina auch schon.
Ja, gut,
man das irgendwie hat, auch.
Das fällt auch auf.
Ja, also ich werde jetzt meiner.
Aber anders.
Ja.
Ich werd meiner Nichte dann jetzt schon mal Laufen beibringen und Fußballspiel beibringen. Die Chancen stehen gut, dass sie irgendwann bei Union spielt.
Ja, cool. Ja, die Interviews sind tatsächlich hörenswert.
Das wäre ich auch immer wieder. Ich habe noch ja nicht
reden. Nee, war unsere Tachesacht-Stimme.
Ah.
Klang zumindest sehr danach. Wurde auch wild diskutiert im Slack. Aber ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass es unsere Tachesacht-Stimme war. Und Pia Metzger einfach mega sympathisch.
Der Fotograf, also, Namen heißt aber halt eigentlich Tachesacht-Stimme.
Das ist aber auch, finde
ich weiß ja nicht, ob er will, dass man den Namen sagt. Deswegen ist es halt die Tachesacht-Stimme.
Finde das ziemlich gut.
Man muss ja nicht alles verraten. Hat ja einen Grund, warum man die Sicht nie sieht. Vielleicht will er nicht erkannt werden, meine ich damit. Oh
Gott. Ja, ja, schon verstanden. Schon verstanden. Man möchte ja auch noch in Ruhe hingucken.
Hat gerade gesagt, da hat jemand ein Radiogesicht.
Nein, das hat Nadine nicht gesagt.
Habe ich selbst ja auch, deswegen mache ich ja Podcast. Oh Gott.
Ach. Na gut, wir hören uns. Weiß ich noch gar nicht, ob nach dem DFB-Pokalspiel oder nach dem nächsten Bundesligaspiel der Männer / dem Spiel der Frauen, die
am Sonntag gegen Meppen spielen.
Meppen. Den Ex-Verein.
SV Meppen macht Laune. SV Meppen macht Spaß.
Rosaba. Richtig?
Was?
Ich meinte, es ist der Ex-Verein von Sarah Abu Sabah, ne?
Ach so. Echt? Ja, doch, stimmt. Irgendwas klingelt. Ja.
Aber ich werfe jetzt hier so Sachen rein, ohne dass ich die gecheckt hätte oder so.
Ja, ich google es später.
Ja, das ist sowieso gut. Erstmal behaupten.
Erstmal behaupten und dann gucken wir mal, wie viel davon stimmt. Gut, dass wir heute noch zum Thema Biografie sagen.
Irgendwann drucken wir eine Richtigstellung bei Mastodon, dann sehen sie alle.
Genau.
Sarah Abu Dam, 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 dam. Ja, SV Meppen.
Schön.
9 Spiele, 0 Tore.
Noch.
Was?
2023 erste FC Union Berlin, 28 Spiele, 44 Tore.
Siehst du so nämlich. Hauptsache, das klappt, wenn sie bei uns spielt.
Ja. Sollen sich mal in Meppen nochmal fragen, ob sie die richtig eingesetzt haben.
Genau.
Ja.
Gut. Nadine, es war mir ein Fest. Danke an die Hörerinnen und Hörer. Auch für die Unterstützung des Podcasts.
Ja. Und dafür, dass ihr immer Bescheid sagt, wenn wir Quatsch erzählen. Das ist extrem hilfreich. Vielen Dank.
Passiert auch so häufig.
Naja, sag mal, Eintracht Braunschweig, wa?
Das weiß keiner, weil das alles weggeschnitten wurde.
Das sagst du jetzt. Da muss man dabei gewesen sein.
Alles klar. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.